David Siegel ist ein amerikanischer Milliardär. Er und seine 30 Jahre jüngere Frau, eine ehemalige amerikanische Schönheitskönigin, haben es sich im Jahr 2005 in den Kopf gesetzt, das größte amerikanische Einfamilienhaus zu bauen. Es sollte dem französischen Versailles nachempfunden sein. Das Haus, das man mittlerweile im Internet bestaunen kann, hat 8000 Quadratmeter Grundfläche. Das heißt 1000 Quadratmeter für ein jedes der 8 Kinder dieses Ehepaares. Ein Saal für rauschende Feste, 30 Schlafzimmer, 23 Badezimmer, 3 Schwimmbäder, 2 Bowlingbahnen, 2 Tennisplätze, eine Parkgarage für 30 Autos, 2 Kinos. Das war 2005, dann kam das Jahr 2008. Finanzkrise. Das Haus konnte nicht fertiggestellt werden. Der Milliardär musste dieses amerikanische Versailles auf den Markt tun für 75 Millionen US-Dollar. Er machte sich zum Gespött der Leute. Und noch heute kann man dort nur eine Bauruine sehen. Er hat jetzt vor wenigen Wochen angefangen, an diesem Haus wieder zu arbeiten. Und vielleicht wird er irgendwann einmal mit irgendwo zwischen 80 und 90 Jahren dort einziehen können, wer weiß. Eines ist jedoch sicher. Wenn du ein Haus baust, setz dich vorher hin und analysiere die Kosten und frage dich, ob du den Bau vollenden wirst. Wir wollen aus dem Lukas-Evangelium den Predigttext lesen, wir erheben uns dazu. Er steht in Lukas 14, ab Vers 25. Es ging aber eine große Menge mit ihm, und er wandte sich um und sprach zu ihnen: Wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater, Mutter, Frau, Kinder, Brüder, Schwestern und dazu sich selbst, der kann nicht mein Jünger sein. Und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachfolgt, der kann nicht mein Jünger sein. Denn wer ist unter euch, der einen Turm bauen will und setzt sich nicht zuvor hin und überschlägt die Kosten, ob er genug habe, um es auszuführen? Damit nicht, wenn er den Grund gelegt hat und kann es nicht ausführen, alle, die es sehen, anfangen, über ihn zu spotten und sagen: Dieser Mensch hat angefangen zu bauen und kann es nicht ausführen. Oder welcher König will sich auf einen Krieg einlassen gegen einen anderen König und setzt sich nicht zuvor hin und hält Rat, ob er mit 10.000 dem begegnen kann, der über ihn kommt mit 20.000? Wenn nicht, so schickt er eine Gesandtschaft, solange jener noch fern ist, und bittet um Frieden. So auch jeder unter euch, der sich nicht lossagt von allem, was er hat, der kann nicht mein Jünger sein. Amen. Wir setzen uns. Es heißt hier in unserem Predigttext: Es ging aber eine große Menge mit ihm. Und dann wandte er sich um und sprach zu ihnen. Jesus zog die Menschen zu Tausenden an. Seine Wunder und seine Worte faszinierten die Menschen. Doch es ging Jesus nie um begeisterte Zuschauer, sondern immer um überzeugte Nachfolger. Es ging ihm nicht um begeisterte Zuschauer, sondern um überzeugte Nachfolger. In der Lebensbrotrede, die Jesus in Johannes 6, wo sie aufgezeichnet ist, da sagt Jesus Worte, die so hart sind, dass ein Gutteil seiner Nachfolger zu diesem Zeitpunkt sich abwenden von ihm. Das ist eine harte Rede. Wer kann sie hören? Die Zuschauer und Mitläufer gehen. Die Nachfolger bleiben. Was sagt Petrus? Auf die Frage, ob er und die anderen auch gehen wollen: Herr, wohin sollen wir denn gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Wir wollen bei dir bleiben. Auch wenn das mit ganz unbequemen Dingen zu tun hat. Und genau dieses ist die Frage, die uns heute Morgen vor Augen steht. Sind wir bereit, bei Jesus zu bleiben, auch wenn das mit ganz unangenehmen, unbequemen Dingen zu tun hat? Jesus sagt: Überschlage die Kosten der Nachfolge. Und er hebt hier drei Kostenpunkte hervor. Das ist einmal der Kostenpunkt Familie, es ist der Kostenpunkt Kreuz und es ist der Kostenpunkt Besitz. Der Kostenpunkt Familie. Wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater, Mutter, Frau, Kinder, Brüder, Schwestern und dazu sich selbst, der kann nicht mein Jünger sein. Das sind Worte, die sind wie ein Schlag ins Gesicht. Eine unerhörte Zumutung. Ich sehe da vorne meine Familie sitzen und ich liebe meine Familie. Und was Jesus hier sagt, scheint ja auf den ersten Blick das genaue Gegenteil zu sein. Hasse Vater, Mutter, Kinder, Brüder, Schwestern. Was verlangt er denn da? Man muss sich hier auch noch einmal hinsetzen und das genau durchdenken. Man muss auch die ganze Bibel in den Blick nehmen mit allem, was sie sagt. Und dort lesen wir natürlich Ehre, Vater und Mutter. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die Ehemänner sind aufgefordert, liebt eure Frauen, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Keineswegs also, sagt Jesus, hassen, in dem Sinne, dass wir sie einfach eben hassen sollen. Doch was hilft uns hier weiter? Eine Parallelstelle in Matthäus 10, Vers 37. Dort sagt Jesus: Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und in diesem Sinne meint Jesus das Hassen. Das heißt, immer dann, wenn es um einen Loyalitätskonflikt geht, steht die Jesusbindung vor und über der Familienbindung. Immer wenn es um einen Loyalitätskonflikt geht, steht die Jesusbindung über der Familienbindung. Jesus hat das selber so gezeigt. Er liebte seine Mutter. Und er hat ganz deutlich an verschiedenen Stellen, zum Beispiel selbst unter dem Kreuz, deutlich gemacht, dass er seine Mutter Maria liebt. Aber er hat in anderen Punkten deutlich gemacht: Halt! Als zum Beispiel die Familie von Jesus kam, um ihn aus einer Versammlung herauszuholen, weil sie meinten, er ist verrückt und durchgedreht, da reagiert er so: Meine Mutter und meine Brüder sind die, die Gottes Wort hören und tun. Das ist meine Familie. Die Jesusbindung steht über der Familienbindung. Konkret kann das so aussehen. Ein Glaubensbruder aus Süddeutschland, seine Eltern haben einen Betrieb und haben den einen großen Wunsch, dass der Sohn diesen Betrieb übernimmt. Doch der Sohn hatte einen klaren Ruf von Gott, in den vollzeitlichen Dienst das Wort Gottes zu studieren und zu lehren. Und er musste hier eine Prioritätenentscheidung treffen. Und er hat sie im Sinne dieses Wortes hier getroffen und hat den Ruf Gottes über den Ruf der Eltern gestellt. Da wird es konkret. Ein anderes Beispiel aus dem Iran. Shahnaz ist Tochter eines iranischen Regierungsbeamten. Im Jahr 2011 kommt sie zum Glauben an Jesus Christus. Die Eltern versuchen, sie für den Islam zurückzugewinnen. Doch der Plan scheitert. Der Vater rastet aus und verprügelt seine Tochter und schreit dabei: Ich werde dich so lange schlagen, bis du deinen Glauben abschwörst und zum Islam zurückkehrst. Doch Shahnaz betet. Und der Vater bekommt eine Vision, in der er Jesus sieht, wie er sich schützend vor seine Tochter stellt. Der Vater bekehrt sich zu Jesus Christus und ist heute Leiter einer iranischen Untergrundkirche. Auch hier ein Beispiel einer Nachfolgerin Jesu, die die Familienbindung unter die Jesusbindung gestellt hat. Kostenpunkt Familie. Kostenpunkt Kreuz. Das ist das Zweite. Und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachfolgt, der kann nicht mein Jünger sein. Der erste Kreuzesträger, der das Kreuz nachgetragen hat, ist eigentlich Simon von Kyrene. Auf diesem Weg, auf diesem schweren Weg unseres Herrn zum Berg Golgatha, wo er für unsere Sünde in den Tod gegangen ist. Am Kreuz in den Tod gegangen ist. Dieses Kreuz wird einem anderen auf die Schultern gelegt. Eben diesen Simon von Kyrene, der von der Feldarbeit kam. Und er läuft nun hinter seinem Herrn her und ist damit der erste Kreuzträger und für uns alle ein Bild und ein Vorbild. Das, was Nachfolge eigentlich ist, ist Kreuzesnachfolge. Wir sind gerufen in diesen Dienst des Kreuztragens. Hier gilt der Grundsatz: Wie der Herr, so der Knecht. Das heißt, es gibt keine Nachfolge, keine Christusnachfolge ohne Kreuzesnachfolge. Wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Das heißt zuerst einmal, dass wir als das, was wir sind und sein wollen, sterben müssen. Das heißt, das, was ich will, kommt in den Tod. Das, was mein sündiges Ich will, und vergessen wir es nicht, wir sind von Grund auf und aus dem Herzen heraus böse. Das heißt, aus uns heraus kommt nichts Gutes. Und das muss in den Tod gegeben werden, muss ans Kreuz gebracht werden, muss sterben, damit etwas Neues auferstehen kann. Kreuzesnachfolge für jeden von uns. Täglich. Das ist das, was Luther uns allen zugerufen hat, dass das Leben des Christen eine tägliche Buße, eine tägliche Umkehrbewegung sein soll, ein tägliches Sterben meines eigenen Ichs, damit Christus in mir auferstehen kann. Das ist Kreuzesnachfolge. Konkret für mich in der letzten Woche, als ich mich, nachdem ich mich einige Jahre lang gedrückt habe, den monatlichen sogenannten Straßeneinsatz in meiner Heimatstadt mitzumachen. Das heißt, man stellt sich auf die Straße mit einem Stand von Christen aus der Stadt, die Jesus bezeugen, durch Schriften und durch direkte Ansprache, durch Gespräche. Ich habe mich bisher immer irgendwie davor gedrückt, sich in seiner eigenen Heimatstadt auf die Straße zu stellen und Jesus zu bekennen. Ich hatte halt Wege und Mittel, das zu umgehen. Man hat halt immer was zu tun am Samstagvormittag und so recht wollte ich nicht. Und durch die Beschäftigung mit diesem Bibelwort ist mir das nochmal klar geworden. Was für ein Unsinn. Und dann muss mein eigenes Ich und Wollen, das sich nicht gerne auf die Straße stellt und Jesus bekennt und Leute auf den Glauben anspricht, muss sterben. Und es muss Christus in mir auferstehen. Und Christus ist einer, der verkündigt, der anderen das Heil nahebringen möchte. Denn ich möchte, dass Menschen verloren gehen. Jesus sagt, wenn ihr mich bekennt vor den Menschen, will auch ich euch bekennen vor meinem himmlischen Vater. Und wenn ihr mich verleugnet vor den Menschen, will auch ich verleugnen euch vor dem himmlischen Vater. Ich muss sterben, er aber muss auferstehen in mir. Das heißt, mein eigenes Ich muss in den Tod. Das ist Kreuzesnachfolge. Und das ist ja noch leicht, sich für Christus auf die Straße zu stellen, ob nun hier in Bremen oder in Verden an der Aller, ist doch leicht. Es tut einem doch keiner was. Man hört ab und zu mal eine etwas rüde Bemerkung, aber ganz selten. Schauen wir doch einmal, wie das in anderen Ländern der Erde aussieht oder auch zu anderen Zeiten. Im Römischen Reich, und Jesus wusste das ja ganz genau, und darauf hat er seine Jünger vorbereitet. Wer im Römischen Reich sich klar und deutlich zu Christus als seinem Herrn bekannte, musste damit rechnen, getötet zu werden. Polykarp ist einer von ihnen. Bischof von Smyrna, einer, der noch zu den Füßen des Johannes saß. Man sollte dem Kaiser, dem vergöttlichten römischen Kaiser, Opfer bringen. Polykarp weigerte sich. Und das bedeutete damals in Smyrna, dem heutigen Izmir in der Türkei, der Tod in der Arena. Polykarp, als er wusste, dass er sterben sollte, bot dem Konsul, dem römischen Konsul an, ihm eine Glaubenslehre zu unterweisen. Er wollte noch einmal diesem Konsul die Möglichkeit geben, zu Christus zu kommen. Polykarp starb in der Arena, weil er sich weigerte, sich von Christus loszusagen. Das ist 2000 Jahre her. 2000 Jahre später, auch in der Türkei, Tilman Jeske, ein deutscher Missionar in Malatya, 1000 Kilometer östlich von Smyrna, wird ermordet, weil er Christus verkündet, weil er den Menschen die Liebe Gottes nahebringt, weil er Menschen retten will für den Himmel, damit sie nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. In diesem Moment, wo wir hier sitzen, friedlich und in aller Ruhe, unbeschwert, geht schweres Leiden über viele unserer Glaubensgeschwister in Nordkorea, in den islamischen Ländern Nordafrikas, im Iran, im Irak, in Afghanistan, in Pakistan, Indonesien. Unsere Gedanken und unsere Gebete sollten täglich bei ihnen sein. Und es ist eine Anfrage an unser eigenes, bequemes, angepasstes Leben. Es ist auch eine Anfrage an unsere Rücksichtnahmen. Wir sollen den Leuten angeblich nicht das Evangelium überstülpen. Man soll erst dann Evangelium bezeugen, wenn man gefragt wird. Man soll erst einmal vorleben und dann, wenn man gefragt wird, soll man bezeugen. Das sind all diese Dinge, die wir uns gegenseitig einreden, und dabei gehen Menschen verloren, weil ihnen niemand mehr das Evangelium sagt. Das sind Fragen der Nachfolge, und unsere Glaubensgeschwister weltweit, die rufen uns aus unserer Bequemlichkeit und unserer Anpassung heraus. Lassen wir uns herausrufen. Kostenpunkt Besitz, das ist das Dritte. So auch jeder unter euch, der sich nicht lossagt von allem, was er hat, der kann nicht mein Jünger sein. Wir merken hier noch einmal diese ganz unbequeme Radikalität Jesu. Der kann nicht mein Jünger sein. Das ist ja so einfach, so deutlich und so radikal. Das geht dann nicht. Dann kannst du eben nicht mein Jünger sein. Wörtlich heißt es, nimm Abschied von allem, was du hast. Auch hier stellt sich ja die Frage, die sich auch beim ersten Punkt stellte, bedeutet das, dass ich alles Hab und Gut abgeben muss, wie das ein Freund von mir gleich nach meiner Bekehrung sagte. Jetzt musst du aber auch alles verkaufen. Jetzt musst du alles loswerden. Und wollte mich damit herausfordern. Wenn man hier die Bibel durchliest und verschiedene Stellen untersucht, sieht man, auch das muss differenziert betrachtet werden. 1. Timotheus 6, 17 bis 19. Den Reichen in dieser Welt gebiete, dass sie nicht stolz seien, auch nicht hoffen auf den unsicheren Reichtum, sondern auf Gott, der uns alles reichlich darbietet, es zu genießen, dass sie Gutes tun, reich werden an guten Werken, gerne geben, behilflich sein, sich selbst einen guten Schatz sammeln als guten Grund für die Zukunft, damit sie das wahre Leben ergreifen. Hier ist nicht gemeint, dass wir alles verkaufen sollen. Wir sollen das, was wir haben, sogar genießen dürfen, sollen Gott dafür danken, dürfen aber nicht unsere Hoffnung draufsetzen, nicht unser Herz dranhängen und sollen es teilen und Gutes damit tun. Das heißt, das Geld nicht vor allem für mich und meine Belange und meine Bedürfnisse und meinen Konsum und meine Freude ausgeben, sondern zuerst einmal davon ausgehen, dieses Geld, das anvertraute Hab und Gut, ist Gottes Gut. Es gehört meinem Herrn und Heiland. Und von daher die Finanzen und Hab und Gut durchdenken und fragen, wie kann ich das, was mir anvertraut ist, einsetzen zum Bau des Reiches Gottes. Das heißt, ich frage mich, Geld für die Gemeinde, der ich angehöre, Geld für Missionswerke, die weltweit Missionare aussenden, dass ich unterstütze, da wo Christen in Not sind, auch gerade verfolgte Christen, da gibt es gute Werke, die sich dafür einsetzen, zum Beispiel die Hilfsaktion Märtyrerkirche, Bibelschulen, theologische Ausbildungsstätten, wo Christen ausgebildet werden, das Evangelium zu verkündigen. Da soll unser Geld hin. Und da haben wir ja einen guten Richtsatz als Zehnten an die Hand bekommen. Es kann aber auch bedeuten, und das dürfen wir nicht vergessen, nämlich, dass es einen Totalverzicht auf Hab und Gut geben kann. Und das hat Jesus hier inklusive gemeint. Wer im islamischen Kulturkreis sich zu Jesus Christus bekehrt, muss damit rechnen, Hab und Gut, Erbe und alles, was er hat, abzugeben, wegzugeben. Er wird es einfach los. Die wirtschaftliche Existenz wird ihm unter den Füßen weggezogen. Das ist vielen so passiert. Und ist dort tägliches Erleben von Menschen, die sich zu Christus bekehren. Und wenn man die Offenbarung liest, dann wird es einmal am Ende der Zeiten ein weltweites Phänomen sein, dass nur noch die am wirtschaftlichen Leben teilnehmen dürfen, die sich von Christus lossagen. Das Tier macht, dass sie allesamt, die Kleinen und Großen, die Reichen und Armen, die Freien und Sklaven, sich ein Zeichen machten an ihre rechte Hand oder an ihre Stirn und dass niemand kaufen oder verkaufen kann, wenn er nicht das Zeichen hat, nämlich den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. Es ist die Zahl eines Menschen. Seine Zahl ist 666. Wichtig ist mir hier der Satz, dass niemand kaufen und verkaufen kann, der dieses Zeichen nicht trägt. Das heißt, in der Endzeit kann es dazu kommen, dass die Jünger Jesu ausgeschlossen werden aus dem gesamten Wirtschaftsleben. Und das ist genau das, was Jesus hier sagt. Der Verzicht auf Hab und Gut und allem, was du hast, muss in letzter Konsequenz bedacht sein als einer der Kostenpunkte der Nachfolge. Und am Ende dieser Predigt frage ich Sie jetzt noch einmal, wollen Sie ein Jünger Jesu sein? Wollen Sie bei all diesen Kostenpunkten ein Jünger Jesu bleiben? Überschlage die Kosten. Wer eine Kostenanalyse macht, darf dabei aber nicht vergessen, dass es einen Ertrag gibt, einen Gewinn. Niemand wendet Kosten auf, wenn er nicht auch einen Gewinn hat. Der Hausbauer weiß, dass er einmal hofft, dass er einmal in dem Haus wohnen wird. Und Jesus sagt, all diese Kosten haben einen großen Gewinn. Seid fröhlich und getrost, sagt Jesus den Jüngern, die verfolgt werden um seines Namens willen. Seid fröhlich und getrost. Es wird euch im Himmel reichlich belohnt werden. Ein herrlicher Lohn wartet auf die, die Christus nachfolgen. Wir werden die Ewigkeit bei Gott verbringen. Wir werden in einer Herrlichkeit so unermesslich herrlich sein. Kein Tod, kein Leid, keine Verfolgung, keine Not, keine Kosten. Denn er hat keine Kosten und Mühe geschont, um uns dorthin zu bringen. Seid fröhlich und getrost. Es wird euch im Himmel reichlich belohnt werden. Und Paulus dazu in Römer 8, Vers 16. Denn ich bin überzeugt, dass dieser Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Und so wollen wir es am Ende dieser Predigt und für unser Leben halten, wie es die Jünger halten. Herr, wohin sonst sollen wir denn gehen? Denn du hast Worte des ewigen Lebens. Amen.